RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 11. März 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Pujastuti, Sri Unun, Sekar und Handaru. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Außenministerin Marsudi wird indonesisches Ehrenkonsulat in Ramallah eröffnen. Nordkorea sollte sich beherrschen, so rief Indonesien auf. Der Vorsitzende des tschechischen Parlaments wird nächsten Monat Indonesien besuchen. Chinesischer Investor wird 3 neue Städte in Indonesien bauen. Chinesische Investoren stellt 500 Millionen US-Dollar für den Bau der Industriegebiete in Indonesien zur Verfügung. Indonesische Möbelindustrie fokussiert sich auf den Binnenmarkt. Provinz Lampung schlug vor, Sel Krakatau kann im Jahre 2017 veranstaltet werden. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi wird am 13. März 2016 das indonesische Ehrenkonsulat in Ramallah, Palästina eröffnen und einen Ehrenkonsul ernennen. Der Sprecher des Indonesian Außenministeriums Armanata Kristiawan Nasir erklärte, dass Nyonya Maha Abu Suhe die gewählte indonesische Ehrenkonsulin in Ramallah sei. Armanata Nasir zufolge zeige die Eröffnung des Indonesian Ehrenkonsulats in Ramallah die politische Unterstützung Indonesiens für Palästina und sei die Vertretung Indonesiens in Ramallah. Die Ehrenkonsulin habe die Aufgabe, die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Indonesien und Palästina zu fördern und den indonesischen Staatsangehörigen in Palästina den Schutz zu geben. Armanata Nasir fügte hinzu, dass Indonesien einen Ehrenkonsulat in Ramallah eröffne, da Ramallah ein Regierungszentrum und ein Reiseziel in Palästina sei. Indonesien rief Nordkorea auf, sich zu beherrschen und keine Provokationsaktionen zu machen, die Spannungen in der Region eskalieren können. Nordkorea hatte zuvor am Donnerstagmorgen in der östlichen Seite der Stadt Wonsan 2 ballistische Raketen gestartet. Der Sprecher des Indonesian Außenministeriums Armanata Kristiawan Nasir brachte am Donnerstag vor der Presse zum Ausdruck, dass Indonesien die Aktionen von Nordkorea bedauere, die Eskalierung der Spannungen in der Region hervorrufen können. Indonesien rufe immer alle Seiten auf, sich zu beherrschen, damit man die Sicherheitsstabilität in der Region erhalten könne, so betonte Nasir. Außerdem rufe Indonesien Nordkorea auf, die Beschlüsse der Vereinten Nationen zu respektieren, fügte Nasir hinzu. Der Vorsitzende des tschechischen Parlaments, Jan Hamacek, wird am 7. April 2016 mit den Vorsitzenden des indonesischen Parlaments sich treffen, um einige Fragen wie die bilateralen Beziehungen beider Länder zu erörtern. Dies teilte der tschechische Botschafter in Indonesien, Ivan Hotek, gestern in Jakarta bei dem Treffen mit dem Vorsitzenden des Indonesischen Parlaments, Ade Komarudin mit. Ivan Hotek zufolge wolle das tschechische Parlament die Entwicklung der indonesischen Politik tiefer wissen. Es sei sehr zu hoffen, der Besuch werden dem tschechischen Volk neuen Horizont über die indonesische Politiksituation geben, sagte Ivan Hotek weiter. Der Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Ade Komarudin, begrüßte den Besuchplan von Hamad Cech nach Indonesien. Der Geschäftsführer der chinesischen Firma China Fortune Land Development Company Limited, Zhao Hongqin, sagte, dass seine Firma plane, in kommenden 3 Jahren 3 neue Städte in Indonesien stufenweise zu bauen. Indonesien sei eines der interessanten Investitionsziele, so sagte Zhao Hongqin am Donnerstag in Beijing bei dem Indonesian Investitions- und Geschäftsforum. Indonesien liege zwischen 2 Seen und 2 Kontinenten. Wegen der strategischen Lage sei Indonesien eine der wichtigen Strecken in One Belt, One Road, die von China initiiert werde, sagte Zhao Hongqin weiter. Die Firma China Fortune Land habe deshalb keinen Zweifel, in Indonesien zu investieren, fügte Zhao Hongqin hinzu. Der Leiter der Indonesian Koordinationsbehörde für Investitions BKPM, Franky Sibarani, macht vom 9. bis 12. März 2016 einen Dienstbesuch in China. Franky Sibaranis Besuch in China bekomme positive Reaktionen von den chinesischen Investoren. Die chinesischen Investoren zeigten großes Interesse, um in den Industriegebieten in Indonesien zu investieren. Ihre Anfangsinvestitionen betragen 500 Millionen US-Dollar. Bei einer offiziellen Presseerklärung am Freitag sagte Franky Sibarani, dass diese Investoren die lokalen Partner auch haben, die bekannte Bauunternehmen in Indonesien seien. Franky Sibarani zufolge sei die Kapazität von den Investoren, die 43 Industriegebiete in China bewirtschaften, sehr positiv, um die chinesischen Investitionen in Indonesien zu realisieren. Der Verband der Indonesischen Möbel- und Handwerksindustrie Asmindo fokussiert sich darauf, die Benutzung der inländischen Produkte zu steigern. Dies entspricht der Präsidentenanweisung Nummer 2 von 2009. Die Zahl der indonesischen Bevölkerung ist sehr groß. Indonesien hat damit potenziellen und vielversprechenden Markt. Der Leiter von dem Verband Asmindo, Taufik Ghani, erklärte am Donnerstag in Jakarta nach der Eröffnung der Internationalen Möbel- und Handwerksausstellung Indonesiens, dass die kreativen indonesischen Produkte hohe Wertschätzung von anderen Ländern wie den USA, Japan, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden erhalte. 50% der kreativen indonesischen Produkte wurden nach diesen Ländern exportiert. Andererseits benutzen die anderen Länder wie Vietnam, Malaysia und China den großen Marktanteil in Indonesien. Das Marktpotenzial der indonesischen Möbelindustrie sei sehr groß. Die lokalen Unternehmen können aber dieses Potenzial noch nicht maximal beherrschen und bewirtschaften, sagte Taufik Ghani weiter. Diese Ausstellung sei eine Chance, um Indonesiens Potenzial zu zeigen, fügte Ghani hinzu. Die Provinzregierung von Lampung auf Sumatera verkündete das Indonesia Segel Tourney, das SAIL Krakatau 2017 heißt. SAIL Indonesien ist ein jährliches Segelturnier, das 7 Mal in Indonesien veranstaltet wurde. Die Provinzregierung von Lampung hofft, dass die Veranstaltung von SAIL Indonesia des Jahres 2017 in Lampung stattfinden kann. Die Provinzregierung von Lampung hat sogar den Namen dieses Segelturnier Uncuar SAIL Krakatau 2017 vorgeschlagen. Die Leiterin des Tourismusamtes der Provinzregierung Lampung, Hoiria Pandarita, erklärte, dass man den Namen SAIL Krakatau wähle, da die UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur UNESCO seit Dezember 1991 Krakatau als die Welterbe festgesetzt habe. Hoiria hofft, dass diese Veranstaltung die Ausnutzung des Meerespotenzial und der seeischen Schönheit nachhaltigen Weise optimalisieren, sowie den Tourismussektor fördern und die Wirtschaftslage der Bürger von Lampung verbessern könne. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.443,73 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.277,62 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.204 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie den heutigen Kommentar mit dem Titel Geopolitische Eskalierung als Folge des Starts der iranischen Mittelstreckenraketen. Der Iran hat nach eigenen Angaben mehrere Kurz- und Mittelstreckenraketen getestet. Auch Sanktionen würden das Raketenprogramm nicht stoppen, teilten die Revolutionsgarden mit. Diese Äußerung richtete sich wohl an die USA. Dort reagierte man verärgert. Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben ballistische Raketen unterschiedlicher Reichweite getestet. Sie seien von verschiedenen Orten aus unterirdischen Silos abgefeuert worden, teilten die Garden damit. Damit solle die Stärke der iranischen Abschreckung und die Fähigkeit der Islamischen Republik, jeder Bedrohung der Revolution zu begegnen, demonstriert werden, erklärte Brigadegeneral Amir Ali Hadshishadeh. Auch Sanktionen würden das Raketenprogramm nicht stoppen. Im Staatsfernsehen wurden Aufnahmen nächtlicher Raketenstart gezeigt. Dort hieß es, Mittelstreckenraketen des Typs Qiam 1 hätten das Übungsziel in 700 Kilometern Entfernung getroffen. Die Tests seien an mehreren Tagen erfolgt und inzwischen abgeschlossen, hieß es weiter. Es seien Raketen mit Reichweiten von 300 bis 2000 Kilometern gestartet worden. Die USA beobachteten die Geschehnisse im Iran genau, gab das Außenministerium bekannt. Sollten die Tests bestätigt werden, werde man sich im UN-Sicherheitsrat für eine angemessene Antwort einsetzen. Washington und Teheran streiten seit längerem über das iranische Raketenprogramm. Erst im Januar hatten die USA Sanktionen gegen 11 Privatpersonen und Unternehmen verhängt, die im Verdacht stehen, dem Iran bei der Entwicklung von ballistischen Raketen zu helfen. Begründet wurde der Schritt mit iranischen Raketentests im Oktober, die nach Ansicht der US-Administration gegen ein Verbot zur Entwicklung von nuklearwaffenfähigen Mittelstreckenraketen verstoßen. Der iranische Präsident Hassan Rouhani verteidigte das Raketenprogramm gegen die US-Anschuldigungen. Dieses diene nur der inneren Sicherheit und sei keine Gefahr für andere Länder, unterstrich der Präsident. Es sei das legitime Recht des Landes, sein Verteidigungspotenzial zu erhöhen. Diese Haltung wird von den neuerlichen Raketentests untermauert. Unrechtmäßig und ohne moralische Grundlage, der Iran hat neue US-Sanktionen wegen des Raketenprogramms des Golfstaates verurteilt. Die Mittelstreckenraketen dienten lediglich der inneren Sicherheit und seien keine Gefahr für andere Staaten. Der Iran hat die neue US-Sanktionen gegen die Islamische Republik als unrechtmäßig verurteilt. Die wegen des Raketenprogramms verhängten Strafmaßnahmen hätten weder eine rechtliche noch eine moralische Grundlage, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Die Strafmaßnahmen seien Propaganda, um die Kritiker des Atomabkommens im In- und Ausland ruhig zu stellen. Im Gegensatz zu US-Behauptungen seien die iranischen Raketen so konstruiert, dass sie keine atomaren Sprengköpfe tragen könnten, so der Sprecher. Sie dienten lediglich der inneren Sicherheit und stellten keine Gefahr für andere Länder dar. Soweit Kommentar.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 11. März statt. Wir beginnen mit dem 11. März 1966, als der indonesische Präsident Sukarno den Befehl unter dem Namen Super Smart Heroes gab. Super Smart ist die Abkürzung von Surat Perintah 11 Maret Regierungsanordnung vom 11. März. Diese Anordnung wurde von Sukarno am 11. März 1966 unterzeichnet. Die Anordnung enthielt den Auftrag an den späteren Präsidenten Suharto, als Befehlshaber des Kommandos für Sicherheit und Stabilität, alle benötigten Maßnahmen zu ergreifen, um der Verschärfung des politischen Konflikts unter kommunistischer Beeinflussung entgegenzutreten. Diese Version des Super Smart wurde von dem Armee-Hauptquartier herausgegeben und diese Version steht auch in den Geschichtsbüchern. Indonesische Historiker sind inzwischen der Meinung, dass es verschiedene Versionen des Super Smart gebe. Inzwischen wird der Super Smart untersucht, der von Sukarno im Bogor Palace veröffentlicht wurde. Wir kommen nun zum 11. März 1990, an dem Tag, als Litauen seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion proklamierte. Die sowjetische Regierung reagierte auf diese Unabhängigkeitserklärung durch das Öl- und Wirtschaftsembargo und die Stationierung seiner Truppen in Litauen. Die Sowjetunion erkannte schließlich im Jahre 1991 die Unabhängigkeit von Litauen an. Und andere Länder wie Estonien und Lettland folgten. Die typische litauische Landschaft ist geprägt von sanften Hügelketten. Etwa 30% Litauens ist bewaldet. Litauen liegt im Nordwesten der eiszeitlich geformten Landschaft der osteuropäischen Tiefebene. Nach der neuen Verfassung, die im Oktober 1992 verabschiedet wurde, ist Litauen eine parlamentarische Republik. Staatsoberhaupt ist der für eine Amtszeit von 5 Jahren direkt gewählte Präsident. Vor der sowjetischen Annexion 1940 bestimmte die Landwirtschaft Litauens Wirtschaftsleben. Mittlerweile ist die Industrie zum wichtigsten Wirtschaftsbereich geworden. Nach dem Erreichen der Unabhängigkeit plante Litauen die Einführung einer eigenen Währung, Litas. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 11. März 1985, an dem Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der Sowjetischen Kommunistischen Partei gewählt wurde. Am 11. März 1985, dem Tag nach dem Tod des damaligen Generalsekretärs der KPDSU, Konstantiri Sernenko, wurde Gorbatschow mit nur 54 Jahren zum zweiten jüngsten Generalsekretär in der Geschichte der Kommunistischen Partei gewählt. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit startete er durch das Vernichten von Weinstöcken und Ostbäumen die größte Anti-Alkohol-Kampagne, die es jemals in der UdSSR gab. Als de facto Herrscher der Sowjetunion führte er die Konzepte Glasnost oder Offenheit und Perestroika oder Umstrukturierung in die politische Arbeit ein. Dieser Prozess begann während des 27. Parteitages der KPDSU im Februar 1986. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt zum Thema Nationale Polio-Impfungswoche.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Indonesien sei im Jahre 2014 gelungen, das Zertifikat frei von Polio gemeinsam mit den Mitgliedsländern der Weltgesundheitsorganisation WHO in Südostasien zu bekommen. In zwei asiatischen Ländern, nämlich Afghanistan und Pakistan, wurde aber Polio die endemische Krankheit. Daher führten alle Länder auf der ganzen Welt immer noch verschiedene Programme zur Realisierung der Welt frei von Polio 2020 durch. Das sagte die indonesische Gesundheitsministerin Nila Muluk am 8. März in Solo in der Provinz Zentral Java, anlässlich der Einweihung der nationalen Polio-Impfungswoche. Diese nationale Polio-Impfungswoche wurde von der Stadtgattin Iriana Joko Widodo eingeweiht. Dabei waren neben der Gesundheitsministerin Nila Muluk auch die Koordinationsministerin für Entwicklung der Menschen und Kultur Puan Maharani, die Frau des Gouverneurs von Zentraljava Atikoh Ganjar Pranowo und die Frau des Bürgermeisters von Solo Elisabeth Endang Hadi Rudiatmo anwesend. Diese nationale Polio-Impfungswoche wird vom 8. bis zum 15. März in ganz Indonesien durchgeführt und dient 24 Millionen Kindern von 0 bis 59 Monaten. Dieses Programm wird den trivalenten oralen Polio-Impfstoff nutzen, der von der lokalen Pharmazieindustrie PT Bio Pharma hergestellt wird. Dieses Programm hat zum Ziel, das regelmäßige Impfungsprogramm zu stärken und die Kluft der Immunität zwischen den Regionen zu bewältigen, in denen das regelmäßige Impfprogramm noch niedrig ist. Diese nationale Polio-Impfungswoche sollte mindestens 95% der Ziele erreichen. Diese nationale Polio-Impfungswoche wird in ganz Indonesien ausnahmsweise in Yogyakarta durchgeführt, da Yogyakarta den oralen Impfstoff nicht mehr nutzt. Yogyakarta hat das Polio-Impfungsprogramm mit Injection-Impfstoff genutzt. Das Polio-Impfungsprogramm in Yogyakarta hat 98% erreicht. Dies bedeutet, dass Yogyakarta das nationale Ziel in Höhe von 95% übertreten hat. Dadurch wird Yogyakarta das Vorbild der Region mit Polio-Injection-Impfstoff benannt. Diese nationale Polio-Impfungswoche wird nicht nur in Gesundheitsdienststellen und Krankenhäusern, sondern auch in Terminals und auf dem Markt durchgeführt. Das war im Blickpunkt.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine Reise in der Inselprovinz Rio zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Bintan ist die größte Insel in der Inselprovinz Rio, Sumatra. Auf dieser Insel liegt die Hauptstadt der Inselprovinz Rio und hat etwa 3000 große und kleine Inseln, die sich gegenüber Singapur und Johor Bahru, Malaysia, ausdehnen. Daher besuchen viele Touristen Bintan, um eine maritime Reise zu machen. Ein beliebtes Touristenziel ist der Bintan Resort. Er ist eine spektakuläre Küste im Norden der Insel Bintan und 23 Hektar groß. Bintan bietet den Besuchern eine weiße Sandausdehnung gegenüber dem Südchinesischen Meer an. Es gibt in Bintan auch Küste Sakera. Diese Küste ist bei der dortigen Bevölkerung und den ausländischen Touristen sehr beliebt. Liebe Zuhörer, die Küste Sakera liegt im Dorf Sebung Pereh, Tanjung Uban. Von der Stadt Tanjung Uban aus können Sie diese Küste in 20 Minuten erreichen. Wenn Sie aus Tanjung Pinang fahren, brauchen Sie etwa 2 Stunden. Sind Sie an der Küste Sakera angekommen, werden Sie klares Wasser vorfinden. Da das Wasser der Küste sauber und klar ist, ist es nicht verwunderlich, dass diese Küste ein beliebtes Touristenziel ist, um dort zu schwimmen, sich ins Wasser zu legen und verschiedene andere Sportaktivitäten durchzuführen. Liebe Zuhörer, die Küste Sakera hat eine ausreichende Infrastruktur. Wenn Sie diese Küste besuchen, können Sie Reifen mieten, um dort zu schwimmen oder ein Kanu gemeinsam mit 3 Personen befahren. Um Reifen zu mieten, müssen Sie 6.000 Rupiah oder 0,5 US-Dollar bezahlen. Um ein Kanu zu mieten, müssen Sie 20.000 Rupiah oder 1,5 US-Dollar pro Stunde bezahlen. Wenn Sie angeln möchten, können Sie ein traditionelles Boot der Fischer namens Pompong mieten. Mit diesem Boot können Sie in die Mitte des Meeres fahren. Die dortige Bevölkerung sagt, dass das Meer an der Küste Sakera reich an Fischen sei. Wenn Sie sich nicht ins Wasser legen wollen, können Sie in einer Hütte Ausholz an der Küste entlang sitzen. Sie können dort ausruhend verschiedene lokale Spezialitäten bestellen, da es dort viele Verkaufsbuden gibt. Musik. Kulturen wenn sie lokale Spezialitäten bestellen, sollten sie Otak-otak Sotong ausprobieren. In anderen Gegenden wird diese Spezialität aus Fisch hergestellt. In Banyuwangi wird aber Otak-otak aus Sotong hergestellt. Der Geschmack ist natürlich anders. Otak-otak Sotong hat eine harte Textur, ist aber lecker. Pro Stück Sotong bezahlt man 1000 Rupiah. Sotong ernährt Tintenfisch. Sie können dort an der Küste den Sonnenuntergang genießen und deshalb sollten Sie am besten am Nachmittag Sakira besuchen, da sie ein besonderes Sonnenpanorama bietet. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über die Küste Sakira. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Indem wir über Event Flora und Fauna Wissenschaft, Technologie und Entdeckung berichten. Dieses Mal informieren wir über die Totok Heilere und Aufser auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Totok kommt aus dem alten China und wird für die Behandlung verschiedener leichter bis chronischen Krankheiten angewendet. Nach der Totok lernen stehen viele Krankheiten wegen Verstopfung. Diese verursacht eine geschränkte Blutzirkulation. Die Wissenschaft Totok ist eine Entwicklung aus der Akupunktur. Die Akupunktur ist ein Teilgebiet der traditionellen chinesischen Medizin oder TCM und sie geht von der Lebensenergie des Körpers aus oder Qi, die auf definierten Leitbahnen bzw. Meridianen zirkuliert und einen steuernden Einfluss auf alle Körperfunktionen hat. Das Ziel der Akupunktur ist das körpereigene Balance-System mit dem regulären und harmonischen Fluss des Qi in den Meridianen in einen Klang zu bringen, sodass der Patient wieder gesund wird. Das Wissenschaft der Totok Lehre hat eine eigene Philosophie. Diese Wissenschaft auf Grundlage der Gesundheit und Schönheit stammt aus der Energie Bilanz des Qi im Körper namens Yin Yang. Sie hat sich schnell mit der Entwicklung der chinesischen Bevölkerung in verschiedenen Regionen der Welt und schließlich Indonesien ausgebreitet. Es gibt keine klare Information darüber, wann Totok in Indonesien entstand. Diese Therapie beginnt durch eine gründliche Körpermassage für einige Minuten. Das Ziel ist, die Muskeln und Nerven im Körper zu erschlaffen und den Körper zu entspannen. Nach der Massage wird Totok an mehreren Teilen des Körpers ausgeübt, um die Durchblutung zu verbessern, bevor man den Hauptteil, nämlich das Gesicht, behandelt. Dann wird die Massage auf einige Bereiche, des Gesichts wie den lah bereihe di Oberstern und der. Totok hat viele Vorteile, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Sonnheit. Totok auf dem Geschick kann Stimmung verändern, Falten verhindern, die Symptome der Sinusitis und Allergien heilen, den Körper entgiften, die Spannungen von Geschickmuskeln abbauen, die Durchblutung fördern, die Haut strahlender machen, die Hautverjüngungen und Migräne behandeln. Diese Vorteile sind sicherlich sehr profitabel für sie, weil sie ihre Gesundheit und Schönheit ohne Drogen erhalten können. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Dangdut-Sängerin Eet Sangra vor. Bevor wir Eet Sangra kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Cedak Ceduk Gute Unterhaltung. Das war Cedak-Ceduk von E.Ed Sangra. Sie kommt aus Bandung, Westjava. Sie existierte noch zu singen. Früher sang sie Pop- und Rocklieder. Danach singt sie heute die Disco-Dangdut-Lieder. In den 90er Jahren hat sie das zweite Album, komponiert von Jeffrey Bulley, aufgenommen. Ihre Lieder sind unter anderem Kaffee Dut, Cinta Klepekan und Dewa Asmara oder Liebesgott. E.Ed Sangra ist am 25. 1972 in Bandung, Westjava geboren. Begann ihre Karriere, als sie an verschiedenen Musikfestivals teilnahm. Seit im Alter 10 Jahren war sie als Sängerin. Hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Tergila-Gila oder Verrückt nach dir. Viel Spaß beim Zuhören.
Oh ja!
Oh yeah, oh yeah, 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 yeah.
Liebe Zuhörer, im Jahre 1991 veröffentlichte Ed Sangra das Album Das im Pop- und Rock-Rhythmus ist. Dieses Album ist schade keine Aufmerksamkeit von den indonesischen Musikliebhabern. Im Jahre 2000 veröffentlichte sie das Album mit dem Titel Yang Ku Ingin oder Etwas, was ich wünsche. In diesem Album sang Ed Sangra das melancholische Lied mit dem Titel Bintangku oder Mein Stern. Dieses Lied hat bei vielen Indonesian Liebhabern sehr beliebt. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Ed Sangra mit dem Titel Yang Ku Ingin oder Etwas, was ich wünsche und Kaffee Dut auf Wiederhören.
Stimme Indonesiens, Healthy Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15, 150, oder 95, 25 und 11,785 kHz, oder audio on demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.